Als ich vor rund 20 Jahren im Studium war und immer wieder nach Zürich gefahren bin, bin ich oft auch zu Pendlerzeiten gefahren, der Zug relativ voll. Und damals gab es wie drei verschiedene Gruppen von Pendlern. Die einen haben sich angeregt mit ihrem Nachbarn unterhalten. Die zweite Gruppe, die haben etwas gelesen, eine Zeitung, also noch so richtig mit Papier oder ein Buch oder vielleicht Unterlagen vom Studium. Und die dritte Gruppe, die haben noch etwas gedöst, speziell wenn es morgens früh war, vor 7 Uhr oder so. Wenn man heute mit dem Zug fährt, speziell auch zu Pendlerzeiten, dann merkt man, dass viele Leute mit so einem Gerät beschäftigt sind. Dass sie da auf der Scheibe herumtippen, die einen hören Musik, die anderen schauen irgendein Filmchen oder lesen etwas oder sind über Social Media mit ihren Freunden in Kontakt. Dieses Gerät hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen im Leben von vielen Menschen. Kürzlich hat mir einer gesagt, der vom Alter her mein Sohn sein könnte, sagte, ohne das Gerät bin ich verloren. Immer mehr Funktionen kann man über dieses Gerät abwickeln. Man kann sogar damit bezahlen, Tickets kaufen, wenn es denn funktioniert und nicht so wie letzte Woche. Und die spannende Frage ist, okay, das ist so komfortabel, dieses Gerät zu nutzen, genial, was man damit alles machen kann, aber ich weiß nicht, wer von euch hat sich schon gefragt, aber was läuft da eigentlich alles im Hintergrund noch ab? Welche Daten werden da über mich erfasst, über mein Verhalten, wie ich dieses Gerät nutze? Der Spruch ist nicht neu und trotzdem ist er immer noch relativ aktuell. Amazon weiß, was du hast, speziell wenn du viel dort bestellst. Facebook weiß, wer du bist, speziell wenn du viel postest und Likes setzt. Und Google weiß, was du denkst, durch deine Suchabfragen, durch die Begriffe, die du dort eingibst. Was läuft da alles im Hintergrund ab? Wer hat Zugriff auf meine GPS-Daten? Wer weiß außer mir noch, wie viele Schritte ich heute gemacht habe, gestern, letzte Woche? Wer hat Zugriff auf meine Kontakte, auf meine Kamera, auf das Mikrofon? Ich habe schon mal gedacht, ich mache ein Experiment im Gottesdienst und sage ganz laut, hey Siri, spiel mir das Lied vom Tod. Und mal schauen, ob irgendwo etwas losgeht. Was läuft da alles im Hintergrund ab? Viele werden sagen, ja, das mit den GPS und Kontakten, das kannst du alles einstellen, aber erstens, wer macht das wirklich? Und speziell, wenn man ein Systemupdate hatte, wer macht das? Und zweitens, funktioniert das auch wirklich, wenn ich meine Kontakte und mein Mikrofon und meine Kamera sperre? Natürlich kann man auch zu Google hingehen in der Schweiz und sagen, ich möchte mal wissen, was habt ihr alles über mich gespeichert? Und offensichtlich bekommt man irgendwann eine Antwort. Aber je nachdem bekommt man ein Dokument mit Informationen und Daten, wo man sich fragen muss, und was genau bedeutet das jetzt, wie kann und muss ich das interpretieren? Also, dass mein Betriebssystem im Hintergrund aktualisiert wird, ist je nachdem gar nicht schlecht. Speziell beim Computer, dass die Virendefinitionen im Hintergrund aktualisiert werden, ist zweifellos eine gute Sache. Aber ich konnte einmal auf dem Computer ein Programm nicht mehr nutzen, weil es mir gemeldet hat in einem Fenster, deine Java-Version ist zu neu für dieses Programm, es funktioniert nicht mehr. Was läuft da alles im Hintergrund ab? Ich kann mir vorstellen, viele von uns würden erschrecken, wenn sie wüssten, was da alles abläuft. Aber heute Morgen geht es mir nicht um IT und Computer, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Für mich ist das einfach eine Analogie, und zwar im Blick auf die Frage, was läuft denn im Hintergrund meines eigenen Lebens ab? Wer oder was steuert mein Leben, meine Gedanken, was ich tue, wie ich mich entscheide, meine Emotionen und Gefühle? Vordergründig wird das natürlich beeinflusst durch die Situation, in der ich gerade bin. In der Familie, mit den Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, ob das jetzt gerade harmonisch und einvernehmlich ist oder gerade ein bisschen schwierig und spannend mit den Teenagern oder ein Konflikt oder mein Verhalten wird sehr stark beeinflusst, wenn ich im Berufsleben bin. Ich weiß, was ich zu tun habe. Läuft es gerade gut, läuft es nicht so gut? Oder in der Freizeit oder wo auch immer ich mich bewege. Vordergründig betrachtet werden meine Gedanken, meine Gefühle, meine Entscheidungen beeinflusst. beeinflusst durch die Situation, in der ich gerade bin. Aber die Frage ist, was läuft da noch alles im Hintergrund ab? Was für, wie soll man sagen, was für Einflussgrößen, was für Kräfte, was für Dynamiken steuern da noch mit, ohne dass ich mir dessen so richtig bewusst bin? Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Entscheidungen. Und dazu, zu dieser Frage, möchte ich einen Abschnitt vorlesen aus Epheser Kapitel 3. Epheser 3, ich lese vom Vers 14 bis 21. Da schreibt Paulus: Deshalb knie ich vor dem Vater nieder, dem wahren Ursprung von allem, was als Vater bezeichnet werden kann, in den Himmelswelten und auf der Erde. Ja, Gott ist reich an Herrlichkeit und so bete ich darum, dass er es euch schenkt, dass ihr im Kern eurer Persönlichkeit durch seinen Geist mit Kraft ausgestattet werdet. Mein Gebet ist, dass der Messias durch das Vertrauen auf Gott in euren Herzen seine bleibende Wohnung bezieht und dass ihr eingewurzelt werdet in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet, sodass ihr zusammen mit allen, die ganz auf Gottes Seite gehören, erfassen könnt, wie unsagbar groß die Dimensionen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe des Messias sind. Ja, dass ihr erkennt, wie sehr sie all unsere Verstehensmöglichkeiten übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Dem, der in der Lage ist, weit über das hinaus zu bewirken, was wir im Gebet erbitten oder uns überhaupt vorstellen können, gemäß der Kraft, die ihre Wirkung in uns entfaltet, dem sei Ehre gebracht in der Gottesgemeinde und dem Messias Jesus, in allen Generationen, von endloser Zeit bis in alle Ewigkeiten. Amen. Das ist ein Gebet. Ein sehr intensives Gebet mit sehr dichten Gedanken. Und es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, jetzt gehen wir das mal Vers für Vers durch und ich möchte euch das erläutern, damit ihr versteht, was Paulus hier zum Ausdruck kommt. Ich würde sagen, das ist im Rahmen einer einzigen Predigt, das ist nicht möglich. Das ist einfach too much. Man spürt, wenn man das liest oder hört, hier kommt etwas sehr Großes zum Ausdruck, etwas sehr Zentrales. Und man spürt, hier kommen Dinge zum Ausdruck, da muss man noch drüber nachdenken. Das ist nicht so wie eine Zeitungsmeldung in 20 Minuten, wo ich einen Satz lese und dann weiß ich, ich habe es verstanden. Wer das möchte, wer sich hiermit vertraut machen möchte, den empfehle ich eins, dass er mindestens eine Woche lang in der stillen Zeit nur über diese Verse meditiert. Noch besser ist, wenn man sich einen ganzen Monat Zeit dafür nimmt. Jeden Tag der gleiche Abschnitt. Sich damit vertraut machen, es auf sich wirken lassen, es in sich eindringen lassen, auf der anderen Seite mehr in, wie soll man sagen, in den Text eindringen, mehr eindringen in diese Realität, in diese ungeheure Realität, diese geistliche Realität, diese komplexe Realität, die Paulus mit diesem Gebet zum Ausdruck bringt. Eine Woche lang oder noch besser einen Monat lang den gleichen Text meditieren und darüber mit Gott ins Gespräch kommen. Ich beschränke mich heute Morgen auf den Vers 17. Mein Gebet ist, dass der Messias durch das Vertrauen auf Gott in euren Herzen seine bleibende Wohnung bezieht und dass ihr eingewurzelt in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet. Hier sind zwei Aspekte drin. Auf der einen Seite, mein Gebet ist, dass der Messias durch das Vertrauen auf Gott in euren Herzen seine bleibende Wohnung bezieht. Manch einer wird sich vielleicht fragen, wieso betet Paulus dafür? Wenn ein Mensch sich Jesus zuwendet, wenn er sich innerlich für Jesus öffnet oder wenn er sich bekehrt, dann nimmt doch Jesus Wohnung in seinem Herzen. Wieso muss man dafür noch beten? das ist richtig und trotzdem ist die Frage, wohnt Christus in deinem Herzen, das ist nicht einfach eine Ja- oder Nein-Frage, wo man Ja oder Nein darauf antwortet, sondern für mich geht es mehr um die Frage, ja, wie viel, wenn Christus in dir wohnt, wie viel Raum nimmt er in deinem Herzen ein? Und die andere Frage, ja, wenn Christus in deinem Herzen schon wohnt, wer oder was wohnt sonst noch in deinem Herzen? Welche Kräfte, welche Einflussgrößen wohnen sonst noch in deinem Herzen, in der Tiefe deiner Persönlichkeit, in deiner Personenmitte, wie manche sagen, und prägen und beeinflussen mit, zusammen mit anderen Einflussgrößen deine Gedanken, deine Gefühle, deine Entscheidungen, wie du dich konkret verhältst, was du tust oder was du nicht tust. Und ich verstehe das Gebet von Paulus so, er betet darum, dass Christus, wenn er schon in den Herzen der Christen wohnt, dass er mehr Raum einnehmen kann und dass andere Kräfte wie zurückgedrängt werden. Und das Zweite, was hier zum Ausdruck kommt, dass ihr eingewurzelt seid in der Liebe und durch sie auf ein festes Fundament aufgebaut werdet. Ich glaube, ich habe es auch hier schon mal erwähnt, für mich ist das ein ungeheuer starkes Bild. Wenn irgendein ein Sturmtief über das Land hinwegfegt mit Sturmböen und dann gibt es hochgewachsene, schlanke Bäume, die vermeintlich stabil dastehen und dann kommt eine Böe und sie können hier nicht standhalten und ein 20, 30 Meter hoher Baum liegt plötzlich waagrecht am Boden und das Wurzelwerk ragt nach oben. Und wenn man sich die Wurzeln anschaut, merkt man, das sind relativ dünne Wurzeln und dieser Baum ist nur oberflächlich im Boden verwurzelt gewesen. Zu oberflächlich, um dieser Windböe standhalten zu können. Ungeheuer tragisch, was man dort sehen kann, speziell wenn man es nachher auf das Leben von Menschen bezieht. Und die Frage, die sich für jeden von uns stellt, wie stark bist du verwurzelt in der Liebe Gottes? Solange alles gut geht im Leben, ist das nicht so schwierig. Aber wenn dann mal im Leben ein Sturm aufzieht, wenn man gerade in einer schwierigen Situation sich befindet, wenn wir Konflikte haben mit anderen Menschen, ja, wie ist es dann mit der Liebe? Welche anderen Gedanken oder Kräfte beeinflussen meine Emotionen und mein Verhalten? Kann ich dann noch liebevoll reagieren oder wird es etwas schwierig? Oder wenn wir länger andauernde Krankheitszeiten erleben müssen, sind wir dann immer noch eingewurzelt in der Liebe oder merken wir, hoppla, jetzt fängt mein Lebensbaum an zu schwanken. Was läuft da im Hintergrund bei mir noch ab? Was sind das für Dynamiken, für Einflussgrößen, die meine Gedanken mit beeinflussen, meine Gefühle, meine Entscheidungen? Je nachdem fällt das anderen Menschen mehr auf als uns selbst, wenn wir uns in bestimmten Situationen, wie soll man sagen, eigenartig verhalten. Wenn sie merken, hoppla, je nachdem, was in der Zeitung steht oder was gerade passiert, merkt man, jetzt wird diese Person relativ ängstlich, macht sich Sorgen und wird zurückhaltend und unsicher. Oder anderen fällt eher auf, dass sie sagen, hey, weißt du, in solchen Situationen, da wird er oder sie unsicher, emotional, da gehen die Wellen hoch und alle fragen sich, wieso löst so eine eigentlich banale Situation so starke Emotionen aus? Oder bestimmte Situationen im Miteinander merkt man, dass die bei der anderen Person plötzlich Zorn auslösen kann, dass sie emotional wird, andere Menschen angreift. Oder andere Menschen merken vielleicht je nachdem stärker als wir selbst, dass es da bei uns gewisse Fixierungen gibt im Denken, je nachdem die Neigung zu irgendwelchen speziellen Ideen. Andere merken das häufiger vor uns. Und wenn wir das selbst erkennen wollen, was da bei uns im Hintergrund alles abläuft, dann muss man innehalten und sich Zeit nehmen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man über einen gewissen Zeitraum hinweg, in den Ferien oder so, über mehrere Tage hinweg, wenn man die Impulse und die Einflüsse von außen stark reduziert, dann nimmt man die Impulse aus dem eigenen Inneren wesentlich stärker wahr. Und vieles, was dort nachher an die Oberfläche kommt, das wird dir nicht gefallen. Das wird dir nicht gefallen und du wirst intuitiv vielleicht denken oder sagen, nein, also damit möchte ich jetzt nichts zu tun, aber damit möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen. Diesen Gedanken möchte ich nicht folgen und diese Emotionen, ich will die irgendwie weghaben. Das ist unangenehm, das stresst mich, das will ich nicht. Und wenn du wissen willst, was im Hintergrund deines Lebens, deines Herzens alles abläuft, dann musst du diese Dinge wahrnehmen und auch diese unangenehmen Dinge aushalten. Sie nicht verdrängen, sie nicht wegschieben und sie sich ablenken, sondern das aushalten. Was sind das für Sorgen und für Ängste? Wieso mache ich mir so starke Sorgen? Was sind das für Defizite, die jetzt plötzlich hier an die Oberfläche kommen? Was sind das für ungestillte Bedürfnisse, auf die ich jetzt plötzlich hingewiesen werde? Vielleicht sind die ungestillten Bedürfnisse, hängen die zusammen mit meinem aktuellen Lebensprogramm. Vielleicht bin ich gerade etwas hochtourig unterwegs und komme zu wenig zur Ruhe, habe zu wenig Zeit für die Familie mit meinem Ehepartner. Aber vielleicht sind das auch ungestillte Bedürfnisse, deren Ursache viel, viel tiefer gehen. Menschen, die in ihrer Kindheit das nicht erfahren haben, dass ihre Eltern sie so annehmen, wie sie sind. Und denen es nicht gelungen ist, je nachdem auch aufgrund der äußeren Umstände, ein sogenanntes Urvertrauen aufzubauen. Das wirkt sich in der Regel ein Leben lang aus. Das ist schwierig für alle Beziehungen, die man eingeht, und das kann auch die Beziehung zu Gott beeinflussen. Die Frage, wie sehr vertraue ich Gott im Blick auf mein Leben? Kann ich, wie wir es Angie das am Anfang gesagt hat, kann ich der Güte Gottes vertrauen, auch wenn es gerade nicht so gut läuft in meinem Leben, vielleicht schon seit geraumer Zeit nicht so läuft, wie ich mir das erhofft hätte. Vielleicht sind da Dinge in deiner Vergangenheit passiert, die schwierig waren, die dich verletzt haben, wie man so sagt. Erlebnisse, wo du massiv von Menschen enttäuscht worden bist. Und das hat Spuren hinterlassen in deinem Leben. Und das beeinflusst im Moment, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie sehr du anderen vertraust, wie nahe du sie an dich herankommen lässt. Vielleicht sind auch Dinge passiert, wo du von dir selber massiv enttäuscht bist, wo du dir sagst, wie konnte ich das tun? Oder vielleicht bist du auch von Gott enttäuscht, dass du sagst, hey, da ist so etwas Schwieriges passiert. Wenn Gott wirklich ein Gott der Liebe wäre, dann hätte das nicht passieren dürfen. Das kann ein Unfall sein, eine schwerwiegende, lange Krankheit. Das kann irgendetwas sein mit Menschen. Gott, wenn du ein Gott der Liebe bist, dann hätte das nicht passieren dürfen. Vielleicht ist das für manche ein ketzerischer Gedanke, aber wenn diese Enttäuschung da ist, dann darf und dann soll man sich dieser stellen. Was läuft da im Hintergrund deines Herzens ab und beeinflusst deine Gedanken, deine Gefühle, deine Entscheidungen? Vielleicht wünschen sich manche einfach, ich möchte, dass mein Herz erfüllt wird von der Liebe Gottes. Und im Prinzip steckt das auch in diesem Gebet drin. Aber mir scheint, der Weg dahin geht nicht einfach so, dass Gott seine Liebe dort hineingießt, sondern ich öffne mein Herz und das Erste ist, dass ich wahrnehme, was alles in meinem eigenen Inneren drin steckt. Und wie gesagt, vieles, was da drin ist, das gefällt mir nicht und was in deinem Herzen ist, das gefällt dir nicht. Aber das muss man wahrnehmen und aushalten, aber nicht dabei stehen bleiben, sondern in einem nächsten Schritt bringe ich das ins Gespräch mit Gott, mit Jesus. Und sage, Herr Jesus, das nehme ich in mir wahr. Nicht um ihn zu informieren, als wüsste er das nicht, sondern ich bringe das, was ich in mir wahrnehme, in meine Beziehung zu Jesus hinein. Und ich öffne mich ihm, gerade auch in dieser Hinsicht, und lasse ihn da hineinwirken. und bitte ihn, Herr Jesus, nimm du das aus meinem Herzen weg, verändere du mich in der Tiefe meiner Persönlichkeit, wirke du da hinein mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit. Und vielleicht zeigt er dir auch, dass du hier und dort konkrete Schritte tun sollst. Bei schwerwiegenden Dingen kann es angezeigt sein, dass man das vertrauensvolle Gespräch mit einer anderen Person sucht, vielleicht sogar mit einer Fachperson. Das hängt ganz davon ab, um was es genau geht. Bring das, was du in dir wahrnimmst, ins Gespräch mit Gott und bitte darum, dass er es verändert. Nicht, dass er es nicht schon wüsste. Wir lesen in Johannes 4 die Geschichte, dass Jesus dort am Brunnen eine Frau trifft in der Mittagshitze, wo kein Mensch nach draußen geht. Und er weiß, diese Frau hat schon x zerbrochene Beziehungen hinter sich. Und er weiß das und er weiß auch, was das mit ihr gemacht hat. Jesus weiß, Petrus ist eigentlich ein guter Kerl, aber er weiß auch, dass er ihn dreimal verleugnen wird. Er weiß, da ist doch eine Unsicherheit in seiner Person drin. Jesus weiß, dass Judas ihn verraten wird und er hat ihm trotzdem die Füße gewaschen. Jesus weiß das. Die Frage ist, wissen wir auch, was in uns drin steckt? Und wenn wir uns vor Augen führen, was da am Kreuz auf Golgatha passiert ist, diese ungeheure, spannende Situation, diese ungeheure Dramatik, dann kommen dort zwei Dinge sehr, sehr deutlich zum Ausdruck. Auf der einen Seite kommt zum Ausdruck, was im Menschen alles drinsteckt, wozu Menschen fähig sind. Dass Menschen fähig sind, den Sohn des dreieinigen Gottes, diese zweite Person der Dreieinigkeit, einer, der nur Gutes getan hat, den Menschen nur Barmherzigkeit erwiesen hat, dass die Menschen hingehen, ihn in einem Scheinprozess zum Tode verurteilen und ihn ans Kreuz nageln. Es wird auf eine schier unübertroffene Weise deutlich, was in den Herzen der Menschen drinsteckt, wozu sie fähig sind. Und das ist furchtbar, das ist widerlich und das ist schlimm. Und auf der anderen Seite wird dort am Kreuz auf unübertroffene Weise deutlich, was im Herzen Gottes drinsteckt. Dass er sich das alles gefallen lässt. Dass er, Jesus, völlig ohnmächtig das alles über sich ergehen lässt. Und dass er kurz vor seinem Tod, einer der letzten Sätze, die er gesprochen hat, betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So viel bedeuten wir Gott. Jeder Einzelne in diesem Raum, jeder Mensch in Uster, jeder Mensch auf dieser Erde. Und das gilt auch für die schlimmsten Menschen, die du kennst oder die du dir vorstellen kannst. Für die, die dir Schlimmes angetan haben, für die, wenn du ehrlich bist, wo du einen großen Zorn, einen Groll in dir hast, vielleicht sogar einen Hass. So viel bedeuten die Menschen Gott. So viel sind wir ihm wert. Und Paulus betet darum hier in diesem Abschnitt, dass wir diese Liebe Gottes, dass wir sie erkennen und dass wir sie erfahren. Wenn du Christ bist, würdest du sagen, doch, diese Liebe habe ich schon erfahren. Oder sagst du, ja, ich habe schon oft gehört, dass Gott uns so sehr liebt, aber das ist immer noch wie eine Information in meinem Kopf, in meinem Denken, aber sie ist noch nicht in tiefere Schichten meiner Person durchgedrungen. Ich weiß nicht, wie vielen Christen es so geht, aber ich fürchte, es sind etliche, die die Liebe Gottes noch nicht so erfahren haben. Und Paulus betet hier dafür, sodass ihr zusammen mit allen, die ganz auf Gottes Seite gehören, erfassen könnt, wie unfassbar groß die Dimensionen, die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe des Messias sind. Ja, dass ihr erkennt, wie sehr sie all unsere Verstehensmöglichkeiten übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt. Dass diese Fülle mehr Raum einnimmt in unserem Herzen und unser Leben viel stärker prägt als bisher. Dass wir uns dieser Liebe bewusst zuwenden. Ist dir das auch schon passiert? Du hast angefangen, Gott zu danken für all die Wohltaten, die er dir getan hat. für das Vorrecht, in einer Gegend dieser Welt zu leben, wo wir in einer Situation des Wohlstandes leben, mit einem hohen Maß an Sicherheit, an Gerechtigkeit und Frieden. Und du bist weitergegangen, du hast gedankt für all das Gute in deinem Leben und gedankt für die wunderbare Natur, und du bist im besten Sinne des Wortes vom Hundertste ins Tausendste gekommen, und irgendwann hattest du den Eindruck, jetzt kommen mir die Tränen, weil mich diese Liebe beschämt, weil das so groß ist und so unverdient, weil es mich zutiefst beschämt. Und du eine Ahnung bekommst, wie groß diese Liebe Gottes ist. Sie ist da, aber wir nehmen sie nicht immer wahr. Wir sind uns ihr nicht immer bewusst. Und für mich ist wieder Schlüssel, dass wir unsere Beziehung zu Jesus vertiefen. Und dass wir auch das Unangenehme in unserem Leben ins Gespräch bringen mit ihm und auch diese unangenehmen Teile unseres Herzens, unseres Inneren ihm öffnen. Die Älteren unter uns kennen vielleicht den Namen Watchman Nee. Das war ein chinesischer Christ. Ich glaube, er ist 1972 gestorben. Er hat auch einzelne Bücher geschrieben. Er hatte ein großes Anliegen dafür, Menschen für Jesus zu gewinnen. Er hat viele Gemeinden gegründet und er war viele Jahre im Gefängnis. Einige Bücher gibt es auch auf Deutsch. Und in einem Buch beschreibt er die Situation. Er kommt mit einem jungen Studenten ins Gespräch. Und dieser junge Student sagt, ich weiß, dass ich Jesus brauche. Ich weiß, dass er mich erretten und erlösen muss, dass er mir meine Schuld vergeben muss. Aber das will ich jetzt noch nicht. Ich bin noch zu jung. Ich möchte noch mein Leben genießen. Ich möchte noch ein Leben in der Sünde genießen. Und in 40 Jahren, dann bekehre ich mich. Der sogenannte Schächer am Kreuz, der Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde, der hat ja auch quasi so kurz vor seinem Tod sich Jesus zugewandt und wurde errettet. Ich möchte noch mein Leben ohne Jesus genießen. Und dann sagt Watchman Nee zu ihm, pass auf, lass uns miteinander beten. Das, was du mir jetzt gerade gesagt hast, sagt das Jesus. Und der Student sagt, das kann ich nicht. Der sagt, doch. Mach's. Und offensichtlich hat er da nicht einfach so ein kurzes Gebet gesprochen, dass er sagt, Herr Jesus, ich will mich jetzt noch nicht bekehren, ich komme später, Amen. Sondern offensichtlich ist es diesem jungen Mann gelungen, sich zu öffnen und diese Dinge, die er Watchman Nee gesagt hat, auch Jesus zu sagen. Und er ist ins Gespräch gekommen mit Jesus und dieses Gebet hat ihn oder Jesus hat ihn in der Tiefe seiner Person berührt. Und Watchman Nee schreibt, Jesus schenkte ihm Reue und Erlösung in diesem Moment. Denn es ist klar, was er sich erträumte, ich muss gestehen, in früheren Jahren hatte ich diese Gedanken auch manchmal. Aber ich will zuerst ein Leben in der Sünde genießen, das ist natürlich eine Lüge. Denn die Sünde ist nur vordergründig ein Genuss. Letztlich muss man sagen, Sünde zerstört. Sünde zerstört einzelne Menschen, Sünde zerstört Beziehungen, Sünde zerstört die Welt. Und das ist für mich ein sehr eindrückliches Beispiel. Egal, was in deinem Leben los ist, egal, was in deinem Inneren passiert, welche Gedanken dich bewegen, welche Absichten, welche Gefühle, bringe es ins Gespräch mit Jesus. Und sagt Jesus auch da, Herr Jesus, ich habe Schwierigkeiten, dir hier zu vertrauen. Ich habe Schwierigkeiten, dieser Person zu vergeben. Ich kann das nicht. Ich das und das verstehe ich nicht. Bring es ins Gespräch mit Jesus. Und nicht einfach im Stil eines Informationsgebetes, sondern öffne dich ihm und lass ihn da hineinwirken. Komm in einen entspannten Dialog mit Jesus. Das kann irgendwo in der Stille sein, am Morgen, das kann sein, wenn du auf einer Bank am Waldrand sitzt, das kann sein nachts, wenn du nicht schlafen kannst. In einen tiefen, vertrauten Dialog, in ein Gespräch mit Jesus, offen und ehrlich, im Vertrauen auf ihn. Und natürlich gehört auf der anderen Seite das hinzu, was in biblischen Ausdrücken formuliert heißt, einfach die Sünde meiden, die Dinge meiden, wo du merkst, das tut mir nicht gut. Das gehört auch dazu. Wenn du dich fragst, ja, wie viel bedeutet mir Jesus in der Tiefe meiner Persönlichkeit, kannst du dir eine Frage stellen, wo ist dein persönlicher Ruhepunkt, wo du innerlich zur Ruhe kommst, wo du Frieden erlebst, wo du eine tiefe innere Freude erlebst. Dieser tiefe innere Ruhepunkt, ist das etwas, was mit Jesus zu tun hat oder gar nichts mit Jesus zu tun hat, oder ist es sogar etwas, wo du sagst, eigentlich kann ich das mit meinem christlichen Glauben gar nicht vereinbaren. Das ist etwas, das hat nicht nur nichts mit Jesus zu tun, sondern es ist eigentlich etwas, was ihm nicht gefällt. Was könntest oder solltest du daran ändern? Ich komme zum Schluss. Wir leben in unsicheren Zeiten, wie wir es viele Jahrzehnte so nicht gekannt haben. Schon in der Corona-Pandemie haben wir gemerkt, die einen mehr, die anderen weniger, dass die Lieferketten nicht mehr so gut geölt sind wie auch schon. Und es ist ja nicht nur so, dass Wärmepumpen knapp sind oder Photovoltaikanlagen in der Gegenwart. Ich habe schon gehört, dass Zimmereibetriebe, dass die Mitarbeiter dort krummgeschlagene Nägel wieder gerade klopfen, weil Nägel knapp sind. Und viele andere Dinge auch. Wir erleben gerade, dass die Preise in einem Ausmaß steigen, wie wir das lange, lange nicht erlebt haben. Ich habe heute am Bahnhof gesehen, das ist doch wieder eine Schlagzeile in den Zeitungen. Preise steigen zum Teil massiv, es ist nicht nur Benzin und Diesel. Die Frage der Epidemien, es gibt einen israelischen Historiker, der mal gesagt hat, Epidemien, das ist plus minus aus der Welt, die Medizin hat das im Griff, aber das ist ein paar Jahre her, mittlerweile muss man sagen, schade, hat sich nicht ganz bewahrheitet, was du da sagst. Und dann kommt das, was auch immer wieder in den Medien kommt von Politikern und Fachleuten: Werden wir im nächsten Winter genug Strom haben? Genug Gas? Wie warm wird es in unserer Wohnung sein? Was ist, wenn stundenweise oder worst case tageweise kein Strom da ist? Die Menschen gehen unterschiedlich damit um. Die einen machen sich Sorgen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einige von euch, die schon fleißig Kerzen gekauft haben. Also sich überlegen, soll ich mir jetzt noch ein kleines Notstromaggregat anschaffen? Und andere sind weniger davon berührt. Aber egal, ob du auf der einen oder auf der anderen Seite bist und die Menschen in deiner Umgebung sich eher Sorgen machen oder eher locker damit umgehen, nach dem Motto, das wird sowieso nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wenn du verwurzelt bist in der Liebe Gottes, in der Liebe Christi, dann werden das die anderen Menschen spüren. Das lässt sich nicht verbergen. Sie werden merken, dass da ein Ruhepol in dir ist, eine Verankerung, und dass du in der Lage bist, mit den unterschiedlichsten Menschen in Liebe umzugehen. Mit denen, die sorglos damit umgehen, mit denen, die sich große Sorgen machen, die schon fast panisch reagieren. Das lässt sich nicht verbergen. Das spüren die Menschen. Etwas, was von dem, was tief in dir drinnen ist, kommt auf die eine oder andere Weise an die Oberfläche und wird wahrnehmbar auch für andere Menschen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wünsche ich dir das, dass du tiefer verwurzelt sein kannst in der Liebe Gottes, dass Christus in deinem Inneren mehr Raum einnehmen kann und dass du das erfahren kannst, wie Christus dich in der Tiefe deiner Persönlichkeit verändert. In Bereichen, wo du sagen musst, darauf habe ich selbst eigentlich gar keinen richtigen Zugriff. Aber Jesus hat es. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo ihr das nochmal auf euch wirken lassen könnt und wo ihr auch in der Stille ins Gespräch kommen könnt mit Jesus und wo er auch die Möglichkeit hat, euch ganz konkret auf Dinge hinzuweisen, euch Schritte zu zeigen, die ihr tun könnt. Sind wir einen Moment still. Jesus, du weißt, wer wir sind. Du weißt alle Dinge. Und du weißt, welche Gedanken uns durch den Kopf gehen, welche Gefühle durch unseren Bauch. Und du weißt auch, was uns in der Tiefe unserer Person beeinflusst, lenkt, unser Leben prägt. Du weißt es, auch wenn wir selbst es nur teilweise oder gar nicht wissen. Du siehst auch all das Unschöne in uns drin und du hast uns trotzdem lieb. Deine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Und es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Liebe tief in uns eindringt und uns von innen heraus verändert. Und ich bitte das für alle, die hier sind und auch für die, die heute Morgen nicht da sein können und für all die anderen Christen hier in Uster, die heute Morgen in anderen Gottesdiensten sind, dass du, Jesus, mehr Raum in unseren Herzen einnimmst, dass wir zunehmend und tiefer und stabiler verwurzelt sind in deiner Liebe. Und hilf auch, dass wir erkennen, was diese Verwurzelung in deiner Liebe behindert, blockiert oder verhindert. Zeige uns konkrete Schritte, die wir tun können, um deine Liebe mehr zu erfahren, um deine Liebe noch viel mehr auszustrahlen in dieser Welt, in unsicheren Zeiten, in Zeiten auch der Verwirrung, wo bei vielen Menschen die Emotionen hochgehen. Hilft, dass wir auch in solchen Zeiten deine glaubwürdigen Botschafter sein können. Menschen auf dich hinweisen mit unserem Sein, mit unserem Tun und etwas sein können zu deiner Ehre, Menschen, an denen du Freude hast. Amen.